Wie ist es, Chöre zu leiten?
Wunderbar. Also da spiegelt sich ja so eine riesengroße Vielfalt wieder. Also nicht nur die Musik an sich, sondern auch die gesellschaftlichen, die sozialen, emotionalen Aspekte bis hin zu gesundheitlichen Aspekten. Da ist so viel vertreten und noch dazu arbeite ich mit so vielen Altersgruppen, dass wirklich tatsächlich eine ganz große Vielfalt gegeben ist. Mein Name ist Eva-Maria Leb. Ich bin Dozentin für Chorleitung, Kinderchorleitung und Jugendchorleitung an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg. Und ich bin auch Kirchenmusikerin in der Dompfarrei St. Ulrich, Niedermünster in Regensburg.
Und mein Name ist Sebastian Böhm und ich muss sagen, es hört sich ja nach einigem an, was Sie da auf Ihre, ja, was Ihre Jobbeschreibung ja einfach ist, ne? Also, das ist schon
genau.
Viel.
Da trifft einiges zusammen und dadurch ist aber auch natürlich eine große Spannung und Abwechslung gegeben.
Ich glaube, wir versuchen es einfach mal so, um den Hörerinnen und Hörern das ein bisschen ja, zu beschreiben, was sie den ganzen Tag so machen, indem sie einfach mal beschreiben, was sie den ganzen Tag so machen. Also wie schaut denn ein ganz normaler Arbeitstag bei Ihnen aus?
Ja, da geht es eigentlich schon los, weil den ganz normalen Arbeitstag gibt es sehr selten, weil sich auch hier relativ viel tut, was natürlich fix ist, das sind meine Vorlesungszeiten, wo ich mit den Studierenden arbeite, also sowohl in der Theorie als auch in der praktischen Arbeit im Studium. Und dann kommt aber eben auch immer noch dieser Praxisteil dazu, wo ich selber als Kirchenmusikerin tätig bin. Insofern habe ich immer so diese Verbindung von Lehre und Praxis gegeben, was ich persönlich wahnsinnig spannend finde, was auch durchaus immer wieder erdet und mir zeigt, was ich den Studierenden denn auch beibringen sollte und muss.
Wie alt sind die Studierenden?
Ja, die kommen in der Regel nach dem Abitur, wobei ein Abitur nicht zwingend Voraussetzung für ein Musikstudium ist, aber sagen wir mal grob 18, 19. Die älteste Studentin ist meines Wissens aktuell 55, wobei die eigentliche Spannbreite sich in etwa zwischen 18 und 25 bewegt.
Und alle haben wahrscheinlich das gleiche Ziel, was Sie ja schon erreicht haben, nämlich von der Musik leben. Dass man irgendwann sagen kann, die Musik ist mein Beruf und ich kann mir da die Miete damit bezahlen.
Genau, das auch wenn die Intentionen und die Ziele durchaus sehr unterschiedlich sind, denke ich, dass alle das zumindest anstreben, dass sie davon auch leben können, ja.
Was wollen dann die Studierenden dann werden? Also gibt es da ganz unterschiedliche Wege wahrscheinlich, oder? Die man da wählen kann.
Genau, also ich betreue viele, die Kirchenmusik studieren und möglicherweise auch zum Ziel haben, Kirchenmusik als hauptamtlichen Job mal auszuführen. Es gibt aber auch die Gesangspädagogikabteilung oder die Instrumentalpädagogikabteilung, wo also auch Streicher da sind, wo Bläser da sind. Auch die haben ja alle größtenteils Chorleitungsunterricht und auch mit denen arbeite ich dann zusammen. Ob die dann mal selber im Orchester spielen werden oder ob die an Musikschulen tätig sind, da ist auch eine große Bandbreite gegeben.
Wie sieht es denn da mit den Jobchancen aus? Weil ich habe schon ein bisschen mitbekommen, dass das in der Musikbranche ja alles andere als leicht ist.
Es ist definitiv ein hartes Brot. Ich möchte trotzdem sagen, dass man als Musikerin, als Musiker arbeitslos wird, ist eher selten. Die Frage ist nur immer, ob man das macht, was man tatsächlich auch hauptberuflich tun möchte oder ob es auch entsprechend entlohnt wird. Das sind natürlich schon Fragen, die einen da beschäftigen. Generell, wenn ich jetzt mal von mir als Kirchenmusikerin ausgehe, da gibt es deutschlandweit unglaublich viele große Stellen, die nicht besetzt werden können, weil sie keine Leute finden. Wenn ich da örtlich nicht sehr gebunden bin, habe ich da sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch gut unterzukommen. Orchesterstellen sind etwas rarer natürlich. Musikschulen kommt man eigentlich relativ gut rein. Viele sind auch in der freiberuflichen Variante natürlich unterwegs. Aber da hat man dann schon wieder einen gewissen Unsicherheitsfaktor mit dabei.
Ja, Orchester muss man, also habe ich auch in meinem privaten Umfeld so ein bisschen mitbekommen, da muss man hoffen, dass halt irgendwie ausfällt, oder? Also das ist ja eine Mannschaft, eine feste Mannschaft und zum Beispiel, wenn dann vielleicht eine Frau schwanger wird oder ich weiß gar nicht, jemand aus Altersgründen auch ausscheidet. Also da wären ja dann, also da spielt man ja irgendwie auf Lebenszeit fast, oder?
Ja, also die Stellen sind relativ begehrt und ich denke, wer da mal fest im Sattel sitzt, der nimmt diese Chance auch wahr. Aber natürlich, es ist nicht sehr häufig, dass es diese Ausschreibungen gibt und trotzdem tut sich immer wieder mal was im Zuge von, Sie haben schon gesagt, auch altersbedingt ausgeschieden oder vielleicht auch Ortswechsel oder vielleicht anderes Orchester oder möglicherweise dann auch doch mal eine berufliche Veränderung, dass man sich da wieder wegorientiert und hin zum Unterricht oder Ähnliches dann orientiert.
Sie sagen von sich selbst, Sie sind Kirchenmusikerin. Was kann ich mir unter dem Begriff vorstellen?
Also zunächst mal ist die Kirchenmusik ja auch ein relativ großes Feld. Ich persönlich bin mittlerweile tatsächlich nur noch auch mit Chorleitungsschwerpunkt unterwegs. Also ich leite mehrere Chöre, den klassischen Kirchenchor. Ich leite auch einen Familienchor, der quasi ein Mehrgenerationenchor ist. Ich leite Projektchöre oder sogenannte Open Choir, also offenes Singen, wo dann alle eingeladen sind, man aber im Vorfeld nie weiß, wie viel oder wer tatsächlich kommt. Das ist das eine und das ist auch so meine Hauptarbeit tatsächlich. Dann kommen aber natürlich andere Dienste hinzu, der klassische Orgeldienst selbstverständlich oder auch Kantorendienste, aber auch so Sachen, wie sich mit dem Team in der Pfarrei zu besprechen, zu planen, zu organisieren, Konzerte zu managen, sowohl eigene Konzerte, die ich initiiere, als auch andere, wenn Gastchöre zu uns jetzt hier zum Beispiel nach Regensburg kommen und die Kirche nutzen möchten. Genau, und gleichzeitig bin ich aber mit vielen Menschen immer in Kontakt, die sich bei mir melden, wenn sie Taufen anmelden und eine musikalische Gestaltung brauchen, Hochzeiten, Beerdigungen. Also die Altersbandbreite ist sehr groß, aber auch die Stimmungslage ist oft sehr, sehr unterschiedlich von einem auf den anderen Moment.
Das heißt, der Arbeitgeber von Ihnen ist die Kirche?
Korrekt, ja.
Sind Sie gläubig?
Das kann ich definitiv bejahen. Ich bin gut sozialisiert, erzogen worden, aufgewachsen und fühle mich da durchaus auch wohl in meinem Glauben. Alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich schon so, dass es auch häufig doch Zweifel weckt, muss man gestehen, mit Entscheidungen, mit, wie es immer so schön heißt, mit dem kirchlichen Bodenpersonal. Aber da muss ich gestehen, bin ich in einer Pfarrei jetzt aktuell angesiedelt, wo ich mich auch dahingehend sehr, sehr wohl fühle.
Sie haben es gerade angesprochen, Thema Aufwachsen. Sie sind ja in einem kleinen Ort aufgewachsen, in der Nordoberpfalz. Ja. Wo kommen Sie denn genau her?
Ich komme aus Neusorg, bin dort aufgewachsen, bin in Marktredwitz zur Schule gegangen und dann nach dem Abitur bin ich nach Regensburg gegangen.
Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert vorab über Sie und da habe ich gelesen, dass Ihnen das alles ein bisschen auch zu klein wurde. Also Sie haben, glaube ich, auch aktiv Fußball gespielt.
Nein, nicht, also aktiv im Verein tatsächlich nicht. Da hatte die Mama was dagegen. Aber ich bin zum Beispiel in meiner Nachbarschaft waren nur Jungs und da blieb es nicht aus, da auch mit Fußball zu spielen. Und genau, das war ein großes Hobby von mir.
Aber wieso hatte da die Mama was dagegen?
Das war noch in einer Zeit, ich glaube mittlerweile denkt sie auch anders, aber das war noch in einer Zeit, wo es noch nicht so üblich war, dass Frauen Fußball spielen. Und naja, es kam dann auch relativ schnell einfach dieser musikalische Schwerpunkt rein, schon von klein auf, auch ja mit Instrumentalunterricht, mit Chören und so weiter. Und dann war es auch eine logische Konsequenz, dass man sich darauf konzentriert hat.
Eins muss ich natürlich noch wissen, welche Position haben Sie dann immer gespielt beim Fußball?
Einmal alles.
Ja, so wie jetzt auch, oder? Jetzt auch, wie jetzt auch irgendwie in der Musik.
Das ist ein wunderbarer Vergleich, genau. Also einmal hinten dicht halten, aber auch stürmend nach vorne drängen. Das ist cool.
Ich habe es jetzt gelesen, deswegen frage ich jetzt mal nach. Wurde Ihnen da ein bisschen alles zu langweilig? Also kenne ich ja auch, ich komme auch aus einem kleinen Oberpfälzer Ort. Da kann es auch schnell mal langweilig werden. Sie wollten dann schon auch raus in die Welt.
Ja, also ob man jetzt von Regensburg schon von der Welt sprechen kann, das ist das nächste Thema. Aber auch darüber bin ich mittlerweile hinaus. Nein, es ist natürlich schon schön, wenn man einfach da offen ist und nicht in Grenzen denkt. Also weder auf den Wohnort bezogen, noch auf Pfarreien bezogen, auf Vereine oder Vereinsstrukturen bezogen, sondern dieses sich Öffnende. Da kriegt man ja einfach so unglaublich viel mehr Input. Das ist ein wahrer Gewinn. Und gerade in den Künsten ist es natürlich elementar wichtig, dass man sich da nicht nur zu Hause orientiert oder so in einem eigenen kleinen Kreis bleibt, sondern dass man unglaublich viel Erfahrungen sammelt, viele Menschen kennenlernt, viele Kontakte knüpft und auf diese Art und Weise eigentlich immer auch diese Motivation mitnimmt, was Neues zu entdecken, was Neues zu machen, was Neues auszuprobieren. Deshalb ist mir das schon sehr, sehr wichtig, dass man auch rausgeht in die Welt.
Aber Sie waren ja auch auf der Welt unterwegs. Also wenn ich richtig informiert bin, haben Sie ja auch Ihre Ausbildung in verschiedenen Orten absolviert.
Genau, also die Hauptausbildung war dann tatsächlich auch in Regensburg an der Hochschule, wo ich jetzt auch beruflich tätig bin. Aber ich orientiere mich auch gern noch weiter. Ich bin aktuell ja auch noch im PhD-Studium an der Universität Mozarteum in Salzburg, beziehungsweise ich selbst bin in Innsbruck angesiedelt. Da gibt es ein Departement von Salzburg. Dort wiederum gibt es ein Zentrum für chorpädagogische Forschung und Praxis, was mir natürlich sehr entgegenkommt. Das Mozarteum ist sehr viel internationaler angelegt als jetzt die Hochschule in Regensburg. Und auch da gibt es wieder Connections zu anderen Hochschulen und so weiter. Das ist ganz wunderbar, wenn man das mitnehmen kann. Ich selbst bin auch während des Studiums und jetzt auch danach gerne mal ins Ausland gereist, um Kurse wahrzunehmen, um Kurse selber dann auch zu halten. Also eine unglaublich tolle Erfahrung war zum Beispiel die Arbeit mit einem Kinderchor in Kuba, wo ich über eine Woche lang mit denen intensiv arbeiten durfte. Das war eine wahnsinnig spannende und bereichernde Erfahrung. Da kann man unglaublich viel mitnehmen.
Ich gewinne irgendwie den Eindruck, weil Sie immer wieder von Forschung und so sprechen. Also Ihnen reicht es nicht aus, nur Musik zu machen, in Anführungszeichen, sondern Sie wollen schon auch ein bisschen unter die Oberfläche, oder? Sie wollen schon auch schauen, was hat so alles auf sich? Oder täuscht der Eindruck?
Nein, unbedingt. Also man vergisst ganz gerne im Zuge dieser sogenannten künstlerischen Qualität, dass da ja einfach noch wahnsinnig viel mehr dahinter steckt. Also wenn ich jetzt meinen Schwerpunkt anschaue, die Chorarbeit, wenn ich mit Kindern arbeite, ist es ein riesengroßer Unterschied, als wenn ich vor einem Chor stehe, in dem überwiegend Seniorinnen und Senioren Mitglied sind. Und da liefert uns ja die Wissenschaft die entsprechenden Ergebnisse und Vorgaben, auch die Erkenntnisse, wie muss ich mit den Stimmen dann umgehen. Mit einer Kinderstimme gehe ich doch anders um als mit Erwachsenen, mit Senioren etc. Und dazu braucht es einfach auch diese Wissenschaft und diese Erkenntnisse, um das dann umzusetzen. Und da ist halt oft eine große Diskrepanz zwischen der Forschung und dem, wie es dann tatsächlich stattfindet. Und da komme ich jetzt eigentlich in allen drei beruflichen Teilen ganz gut mit klar, wenn ich sage, ich bin einerseits auch dann in der Forschung und kann das selber mit eruieren. Ich bin in der Lehre tätig und sehe, was muss ich lehren und was muss ich von den Studierenden erwarten, was muss ich denen auch zeigen vor allem. Und dann bin ich aber selber in der Praxis und stehe da vor den Leuten, die ich zur Verfügung habe und sehe, was brauche ich dazu. Und das ist so, sind unglaublich viele Synergieeffekte gegeben, auf die ich eigentlich gegenseitig nicht verzichten möchte.
Sie sind dann eigentlich eine Musikwissenschaftlerin, die forscht, aber auch am Sonntag an der Orgel ganz normal in der Kirche sitzt, wenn ich Sie das richtig verstanden habe.
Das haben Sie richtig verstanden, genau. Kann man so sagen. Wie gesagt, an der Orgel sitze ich mittlerweile etwas weniger, eigentlich nur noch aushilfsweise, weil ich eben jetzt diesen Chorschwerpunkt gewählt habe. Ich habe in der Pfarrei zur Unterstützung noch einen Organisten bekommen. Das ist eine hervorragende Zusammenarbeit und so kann ich mich noch mehr meinem Herzensthema der Chorarbeit widmen.
Was ist das Schöne an der Chorarbeit?
Das sind tatsächlich diese unglaublich vielen Aspekte, die da zusammentreffen. Also man kann sich das immer oder man muss sich das immer vor Augen führen. Ein Chor, der zum Beispiel gestern Abend, Mittwochabend war Chorprobe und dann kommen da 45 Leute und man muss sich da mal vorstellen, was die tagsüber alles erlebt haben oder in welchen Stimmungslagen die dann zu mir kommen. Das ist ja dermaßen unterschiedlich, aber alle kommen in der Intention zu singen. Ja, die einen nutzen das für sich als Ausgleich, die anderen wollen einfach Spaß haben, die anderen haben auch vertieftes musikalisches Interesse. Und ja, diese Sammlung an Menschen kommt dann hier zusammen und meine Aufgabe ist es, die mit Hilfe der Musik zu vereinen. Und das zieht sich aber auch wieder, kommt immer wieder bei den Altersgruppen an, durch alle Schichten durch. Die Kinder, die aus der Schule zu mir kommen, aus der Ganztagesschule zu mir kommen, um dann am frühen Abend noch gemeinsam mit mir zu singen und zu proben und musikalisch auch weiterzukommen. Und quer durch alle Altersschichten ist es ein unglaublich spannendes Betätigungsfeld. Und vor allem auch dann kommen die, ich versuche das zu vereinen und dann macht man sich gemeinsam auf den Weg und erarbeitet etwas mit einem Aufführungsziel. Also wenn da mal am Schluss der Schlussakkord steht, beim Konzert, beim Gottesdienst, dann ist das ein wahnsinnig beglückendes Erlebnis.
Ich habe mich jetzt ein bisschen ertappt gefühlt, ich habe wieder irgendwie in meinem Kopf diesen Fußballvergleich gezogen, weil es irgendwie ja bei mir auch, also ich habe auch damals ein bisschen Fußball gespielt und es war irgendwie auch dasselbe. Also man geht ins Fußballtraining und alle haben komplett verschiedene Tage erlebt und Stimmungslagen und alle haben ja irgendwie trotzdem ein Ziel und haben auch dann, wenn man sagt, den Auftritt, also das Spiel am Wochenende als Ziel. Also es ist ja irgendwie auch wieder Ähnlichkeiten.
Genau, und dann braucht es den Trainer noch dazu, ne? Der für die Einstellung zuständig ist und für die Motivation und für die Taktik.
Gibt es in der Musik sowas wie Taktiken?
Ich denke schon. Ich würde das zwar jetzt eher in Richtung Methodiken einordnen, die Probenmethoden, wie ich drangehe. Und auch da plane ich natürlich unterschiedlich, wenn ich weiß, wir sind gerade in einer Phase, wo wir mehr Konzentration brauchen oder wir sind gerade in einer Probenphase, wo ich mehr Zeit habe, wo ich mehr Möglichkeiten habe, mehr Chancen habe. Dadurch entscheidet sich oder dadurch lege ich quasi die Taktik fest, wie ich heute mit dem Chor umgehe, natürlich.
Welche Ziele haben Sie noch?
Das ist jetzt eine sehr, sehr spannende Frage. Also grundsätzlich finde ich einfach diese Verbindung von Lehre und Praxis enorm schön. Und ich möchte da jetzt das vertiefen. Ich möchte das in meinem jetzigen PhD-Studium für mich selber auch vertiefen, um dann wieder weitere Erkenntnisse zu gewinnen, wie ich damit umgehe. Ich will auf jeden Fall mit Menschen zusammenarbeiten. Also diese Chorarbeit liegt mir unglaublich am Herzen. Und ich will vor allem viele Dinge etablieren. Also wenn ich sehe, die Kinderchorleitung zum Beispiel wird immer noch gerne belächelt. Ja, da darf ich mich als Frau auch gerne drum kümmern. Das ist immer noch in einem völlig falschen Licht dargestellt, dass es dazu wirklich einer fundierten Ausbildung bedarf, um die Kinder zum Singen zu bringen. Mein persönliches Herzensthema ist vor allem auch die Jugendchorarbeit, weil da die Kinder kann ich relativ leicht begeistern, ja. Erwachsene kommen häufig auch, aber dazwischen, im Zuge der Pubertät und den Irrungen und Wirrungen, gibt es natürlich häufig Probleme und die damit zu nehmen, ist zum Beispiel ein unglaublich spannendes Betätigungsfeld, ja. Aber dann auch eben das Ganze weiterzuentwickeln, zu sagen, ich gründe jetzt, möchte einen Seniorenchor gründen. Das gibt's im Rest von Deutschland jetzt schon häufiger, gibt gerade auch einen sehr spannenden Kinofilm. Aber in Bayern ist es noch zu wenig ausgeprägt. Ja, ich kenne keinen Seniorenchor, also keinen, der sich explizit so bezeichnet, wo man einfach speziell auf die Gegebenheiten der Seniorenstimme Rücksicht nehmen kann. Das sind Ziele, die ich gerne verfolge. Aber auch hier spiegelt sich eigentlich immer die Vielfalt wieder.
Und heute ist ja auch ein ganz besonderer Tag für Sie. Also wir nehmen am 16. November auf und heute Abend bekommen Sie einen Preis verliehen. Den Preis für Frauen in Wissenschaft und Kunst der Stadt Regensburg.
Richtig.
Und da haben Sie ja dann auch, wenn ich richtig informiert bin, ordentlich Geld jetzt für Ihre Projekte wieder, oder?
Genau, richtig. Das ist der höchst dotierte Preis in Regensburg. Der ist dotiert mit 15.000 Euro, worüber ich mich natürlich unglaublich freue, weil ich das sehr, sehr gut brauchen kann, natürlich für Forschungsreisen. Vor allem auch dann an verschiedene Hochschulen in Deutschland, Standorte und zu verschiedenen Chören, aber auch Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet. Und möglicherweise ergibt sich auch noch das ein oder andere kleinere und größere Projekt in Form von Konzerten mit bestimmten Intentionen, in Form vielleicht von auch einem kleinen Symposium, wo man Fachleute einladen kann, die dann auch referieren oder mit denen man zusammen diskutiert. Das sind so Sachen, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, wie das Preisgeld dann auch verwendet wird.
Also von meiner Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Und gibt es dann nochmal eine Chance, dass Sie irgendwann nochmal in Neusorg auf dem Fußballplatz stehen?
Spontan eher nicht, aber vielleicht einmal in Form eines offenen Singens, dass ich da als Dirigentin stehe.
Als Anfeuerung vielleicht.
Oder so, ja. Nee, ich denke gerade so ans große Weihnachtssingen in Berlin im Stadion von Union. Das ist ja mittlerweile auch in Regensburg. Also in dieser Form wahrscheinlich schon als Fußballspielerin jetzt tendenziell nicht mehr.
Na gut, aber das ist klingt auch auf jeden Fall, ist ja meistens auch dann für einen guten Zweck, also wäre das doch was Schönes.
Ja, das wäre wunderbar.
Ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch.
Ich sage danke, vielen Dank.